Willkommen bei Fahrradio, dem Jahresrückblicks-Podcast des Jahres 2025. Mein Name ist Hans.
Thomas.
Und wir haben heute einen extra Gast und das ist...
Der Gunnar Fehlau. Hallo, guten Abend.
Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal in wenigen Sekunden vor.
Ja, mein Name ist Gunnar Fehlau, 52 Jahre, eine Frau, zwei Kinder, 12 Fahrräder. Ich mache den Pressedienst Fahrrad. Wir sind die Redaktion vom Fahrstil-Magazin und machen auch Bootcamps, Onboarding für Branchenneulinge. Also irgendwie, wenn es ums Thema Fahrrad und Kommunikation geht, dann fühle ich mich zu Hause.
Du und dein Team, ihr seid ja öfter dann auch mal bei Medien zu Gast. Wenn das ZDF eine Sendung zum Fahrrad macht, dann bist du dort zum Beispiel, oder?
Also wir sind vor der Kamera, wir sind hinter der Kamera, wir sind vor der Recherche, in der Recherche, nach der Recherche. Immer dann, wenn Medienwelt auf Fahrradwelt trifft, dann fühlen wir uns wohl und bringen uns ein.
Hattet ihr schon ein Jubiläum, so was Rundes?
Ja, wir hatten 20-jähriges, wir sind jetzt zwischen 20-jährigen und 25-jährigen Jubiläum, was den Pressedienst Fahrrad angeht. Bei mir persönlich ist das immer so ein bisschen schwer, was dann wirklich so die markanten Daten sind. Also wenn es so der erste Artikel in einer Schülerzeitung zum Thema Fahrrad war, dann kommen wir und nähern wir uns mit langsamen Schritten dem 40-jährigen fahrradjournalistischen Jubiläum, könnte man sagen. Wenn man sagt, nee, dafür muss Geld geflossen sein, dass es ja wirklich der erste Journalismus war, für den ich dann auch irgendwie ein bisschen was Taschengeld bekommen habe, dann war das 1990, dann ist es auch zwischen den Jubiläen.
Eine lange Zeit mit spannenden Themen und immer wieder schön von dir zu hören und auch für dieses Jahr, für den Rückblick, bin ich sehr gespannt.
Ja, spannend ist bestimmt ein Schlagwort für dieses Jahr, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ich würde sagen, fangen wir mal mit einem Thema an, das eigentlich, ich glaube, da spreche ich für dich auch, Thomas, ist so unser Lieblingsthema, nämlich Technik und Design. Da hast du schon was aufgeschrieben, Gunnar. Wir haben nämlich so eine Liste hier und ein kleines Skript gemacht. Und dann würde ich gleich damit anfangen, oder?
Naja, die Liste fülle ich ja immer so auf, dass das Letzte zu oberst steht. Insofern dramaturgisch würde das jetzt in den Rückblick nicht so richtig passen, sondern quasi ins Ende des Jahres. Großes Thema, was wir sehr, sehr spannend finden und beobachten und auch noch einschätzen wollen, sind 32 Zoll Laufräder am Mountainbike oder auch also vorrangig erstmal am Mountainbike. Die lassen sich auch woanders sehen, aber da ist es, wo das Thema gerade besonders, ich sag mal, ausgeleuchtet wird.
Da gab es ja, wann war denn das? Vor 2 oder 3 Wochen, also vor wenigen Wochen, hat, glaube ich, die UCI die Radgröße jetzt offiziell zugelassen für Rennen im nächsten Jahr, oder? Kann das sein? Hast du das im Kopf?
Genau, also wir haben vielleicht nochmal ganz, 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 ganz zurück. Das Mountainbike war historisch 26 Zoll, bis im Prinzip bis so 2006, 2007. Dann kamen die ersten 29 Zoller oder kamen 29 Zoll in der Breite. Dann die großen Laufräder hatten Vorteile, haben natürlich auch ein paar Nachteile. Und dann ist es natürlich immer so, dass es in der Dialektik auch einen Kompromiss gibt. Dann gab es auch 27,5 Zoll. Und dieser Dreiklang hat jetzt eigentlich viele Jahre gehalten. Und seit ganz zart, kann man sagen, seit 20 Monaten wabert so die Idee von 32 Zoll durch die Welt als quasi nächste Zündstufe. Und das ist beim Mountainbike nochmal eine wirklich spannende Frage, ob die größeren Laufräder da in der Summe Vorteile bringen. Und alle sind gerade ein bisschen fickerig, das herauszufinden. Denn die theoretischen Vorteile, die Liste lässt sich relativ einfach und schnell runterschreiben und auch die theoretischen Nachteile. Also diese 5 oder 10 Punkte in beiden Sparten, die lassen sich relativ fließend runterschreiben. Die Punkte ja, vielleicht die Reihenfolge nicht ganz und vor allen Dingen noch nicht so die Effekte und wie sie sich gegenseitig eben neutralisieren oder auch aufschaukeln. sodass alle sehr, sehr gespannt sind, wie sich das dann wirklich fährt und ob und wie es das Mountainbiken und welches Mountainbiken ist besser, schöner, sicherer, schneller, was auch immer, eleganter, geschmeidiger machen kann. Und ein wichtiger Baustein ist natürlich eben Mountainbikesport auch, dass man damit Rennen fahren darf und bestenfalls, dass damit natürlich auch Proof of Concept Rennen gewonnen werden. Insofern war das von der Branche schon jetzt auch sehr gutiert worden zu sehen, dass die UCI sagt, okay, wer nächstes Jahr mit 32 Zoll starten will, der darf das. Denn es gibt ja hier und da auch Innovationen, die dann erstmal verboten sind oder bis auf Weiteres verboten sind oder verboten werden. Und insofern finden wir das erstmal gut, dass man nächstes Jahr auf den Rennpisten vielleicht schon den ein oder anderen Prototypen in 32 Zoll sehen wird und der auch dann zeigen kann, wo es besser rollt mit dem oder auch auf welchen Kursen 32 Zoll keine Vorteile bringt.
Weiß von euch jemand, woher das mit den 32 Zoll kommt, woher die Größe kommt?
Es gab ja in den 80ern mal, war das so ein Kühners damals oder sowas, so ein großes Rad, ein Herrenrad für große Menschen und die hatten mal die 32.
Ich meine, Heidemann hatte 30 Zoll mal. Der entscheidende Punkt sind ja nicht die roten Punkte. Der entscheidende Punkt oder die entscheidende Sache ist, wann wird da ein roter Faden raus? Also wir haben aus dem Einradbereich, aus dem Endurance-Einradbereich kennen wir seit vielen Jahren schon 36 Zoll. Da wurden auch hier und da schon mal 36 Zoll Bikes rausgebaut, die dann aber wirklich aus zumindest für die Sehgewohnheit sehr, sehr groß und bullig sind. Und ich glaube, dass das so dieses 32 Zoll aus den Erfahrungen 29 Zoll und 36 Zoll Unicycle-Bereifung und dann, dass man sagt, okay, die Mitte, die ist es. Und dann hat man sich auf 32 Zoll in Anführungsstrichen geeinigt.
Ich meine auch, dass ich gehört habe, dass das was mit den Reifen zu tun hatte, die es gab. Also die Leute haben gesagt, da stecke ich jetzt nicht so drin, aber habe ich kürzlich irgendwo gesehen, dass sie halt größere Räder ausprobieren wollen und es gab eben Einradreifen mit ein bisschen Profil, mit bisschen besserem Profil als Straßenreifen und die gab es in 32 Zoll. Kann das sein?
Also bei 36 Zoll weiß ich, dass es von den Unicycles kommt. Ob das bei 32 Zoll auch der Fall war, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich erinnere mich aber an diese abenteuerlichen Selbstbaukonstruktionen der ersten Fatbikes auch, wo Felgen zusammengeschraubt wurden, wo Reifen zusammengenäht wurden. So würde es mich nicht wundern, wenn es in diesem Bereich 36 Zoll und 32 Zoll auch ein paar, ich sage mal in Anführungsstrichen, aus Produktionsperspektive dann als Hanebüchen zu bezeichnenden Frickeleien gab, die aber erstmal dafür sorgen, dass man zumindest testweise mal rollen konnte. Und wir sind ja jetzt schon in der Lage, dass wir bei Felgen, ich sag mal, rund ein Dutzend Hersteller schon haben, die schon erste Chargen ausliefern, beziehungsweise unmittelbar davor stehen. Und bei den Reifenherstellern wird ja jetzt auch die Mono, gerade ist es ja ein Mono-Marken-Store bei 32 Zoll praktisch, aber das wird ja sich jetzt auch in den nächsten Monaten noch ein bisschen verbreitern und hinter den Linien sagen eigentlich alle etablierten Reifenhersteller, dass sie irgendwie das prüfen und dran sind.
Also von den Einrädern her, da kenne ich schon auch die 32 Zoll. Und gerade was jetzt Geländesport angeht, das ist ja ein Ultra-Minderheitensport, aber die haben 32 Zoll mit 2,1 oder 2,15 Breite. Und diese Einräder, die haben ja Scheibenbremsen und allem dran. Und da geht es einfach ein bisschen um ein bisschen besser abzurollen und nicht in jedes Loch reinzufallen. Und diese Idee, da wirklich eine Reifengröße draus zu machen, ist ein bisschen, als Gary Fischer damit anfing, mit den 29 Zoll, da sah das für viele auch noch ulkig aus, diese Größe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also an die Diskussion, also wir können die Diskussion, die gerade geführt werden, da können wir uns einfach die Diskussion der Endnuller Jahre nehmen und aus 29 Zoll 32 Zoll hinschreiben und dann wird gerade genau das Gleiche diskutiert.
Ja.
Ich hätte die suffisante These mit genau dem gleichen Ausgang. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Deshalb, wenn alles gut läuft, fahre ich noch vor Weihnachten auf meinem 32 Zoll Mountainbike hier durch den Forst. Und dann habe ich Erfahrung im ureigentlichsten Wortsinne. Also ich werde auf jeden Fall in das neue Jahr 2026 reingehen und meine Meinung zum Thema 32 Zoll schon empirisch fundiert haben können.
Ihr erinnert euch ja vielleicht an den vermeintlichen April-Scherz, den vor vielen Jahren Focus gebaut hatte mit einem 32 Zoll Mountainbike. Und,
ich meine, es war ein 36er.
Oder war es 36? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es sehr groß. Und das Erste, was mir passiert ist, als ich da zur Tür rausgefahren bin, dass ich mir den Vorbau in den Bauch gehauen habe, beziehungsweise an die Brust, weil das Ding einfach sehr hoch ist. Und man sieht ja jetzt bei den Konstruktionen, okay, auch wenn es 32 Zoll ist, es ist hoch, man muss da was machen. Dann kommen die Vorbauten vor das Steuerrohr, also wird alles so ein bisschen abgesenkt. Also da gibt es interessante Sachen.
Ich meine, am Ende ist es ja ohnehin immer ein riesengroßer Regelkreis. Die Geometrie, die Federwege, die Laufradgrößen, die Reifenbreiten, die Lenkerform, das ist ja alles einzelne Parameter. Und wenn ich jetzt mal an einer Stelle von 29 auf 32 den Regler drehe, dann muss ich an allen anderen Parametern nachjustieren. So. Und ob ich dann die gleiche Balance wieder hinbekomme wie bei 29 Zoll, das ist noch ein bisschen offen. Aber ich habe ja die Chance, die Vorteile von 32 zu integrieren. So. Und wir wissen, dass größere Laufräder, wir das Thema Laufruhe haben. Wir wissen, dass das Thema Steigfähigkeit natürlich super ist. Also ich habe eine geringe Absenkung in kleinen Löchern. Das heißt, ich kann da bei unruhigerem Gelände eine ruhigere Fahrt bekommen und vielleicht Federwege ein wenig reduzieren, vielleicht sogar auf Federung komplett verzichten. Und muss dafür ein paar Nachteile sehen, dass ich die negativen Effekte ein bisschen aussteuere. Das wird sicherlich nicht in der ersten Runde für einen 1,50 Meter Menschen funktionieren, das ist klar. So wie es bei 29 Zoll auch so ein Ende nach unten gibt. Und umgekehrt, es wird auch nicht im ersten Jahr querbeet von Cross-Country, Down-Country bis zum Downhill irgendwie funktionieren. Sondern das wird ausprobiert werden und es wird Rennkategorien geben, wo das richtig durchzieht, und es wird Kategorien geben, wo man sagt, ach, haben wir ausprobiert, da sind die anderen Laufradgrößen besser, bis hin, dass natürlich auch einige schon Mallet-Kombinationen diskutieren und sagen, vorne 32 Zoll kombinieren mit 27,5 oder mit 29 Zoll hinten. Also zu Deutsch, auch hier schreitet diese Zellteilung voran, dass immer feinere Kategorisierungen stattfinden, die erstmal unübersichtlich sind, die im Keller und bei der Ersatzteilpflege ein bisschen unangenehm sind, die aber, was die Performance angeht, natürlich das Versprechen meist einlösen, dass das eine punktierte in dem, wofür es gemacht ist, dann eben besser ist. Und besser kann sein, heißen mehr Spaß oder mehr Sicherheit oder mehr Tempo. Oder auch eine Kombination aus den drei.
Kann es sein, dass so eine Entwicklung und so ein Trend vielleicht dem Fahrradmarkt hilft, dem es ja momentan nicht so gut geht?
Also dieses nicht so gut gehen, da müssen wir auch immer aufpassen, dass wir diese Diskussion nicht unterkomplex führen. Also was wir festhalten können, ist, auf der Nachfrageseite sind wir ungefähr irgendwo zwischen 2019 und 2020er Nachfrage. Das heißt also, wir haben nicht ein Phänomen, dass da draußen die Breite der Gesellschaft sagt, Fahrrad brauche ich nicht, Fahrrad will ich nicht. Das Problem, das die Branche hat, aus einer Vielzahl von Gründen, die mehr als abendfüllend sind, ist es so, dass die Branche ihr Geld, etwas salopp gesagt, im Lager hat und nicht auf dem Konto hat. Das heißt, wir haben ein Cashflow-Problem, dass die Leute einfach, dass zu wenig echtes Geld gerade fließt und jeder, wie gesagt, seine Werte im Lager hat. Das muss abgebaut werden. Wenn das abgebaut ist, dann wird die Branche auch wieder dynamisch und vitaler sein. Gerade muss jeder halt sehen, dass er seine Kosten in den Griff bekommt, weil er oder sie so wenig liquide Mittel hat. Das erklärt ja auch diese teilweise extremen Rabattschlachten, weil die Leute mit aller Macht das Geld, das Lager wieder in Geld umtauschen müssen. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und da kommt natürlich einerseits schnell dieser Impuls, kann so ein Trend wie 32 Zoll für Vitalisierung sorgen. Das ist natürlich aus einer Kundinnenseite zu sagen, ja cool, zeig mir was Cooles, dann kaufe ich das auch. Wir haben natürlich noch, was ich eingangs sagte, die Läger sind noch relativ voll. Das heißt, der ein oder andere Hersteller überlegt sich natürlich auch, will ich jetzt eine Neuheit zeigen, die im Prinzip mein Lager noch mehr entwertet, falls er noch zu viele Sachen im Lager stehen hat. Oh, und für Händler und Händlerinnen gilt ja das Gleiche. Die stellen sich jetzt nicht notwendigerweise die allergrößten Neuheiten in jedes Schaufenster im Geschäft, weil sie natürlich erstmal wollen, dass Leute reinkommen, die das kaufen, was sie im Lager stehen haben. Das heißt, wir haben da gerade so eine sehr ambivalente Situation, dass ein Teil des Marktes, der bereits nach vorne gucken kann, weil sein Lager und sein Kontostand in einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Balance sind, dass die sagen, wow, her mit den Neuheiten, es geht los. Und dass die anderen sagen, wow, lass jetzt erstmal hier irgendwie unser Lager wirklich leer verkaufen, bevor wir uns um Neuheiten kümmern. Und das wiederholt sich im Prinzip auf der Handelsebene, auch auf der Hersteller, also auf der, ich nenne das mal Markenebene und natürlich auch auf der eigentlichen Produktionsebene quer über den Planeten. Und spannend wird es bei den Reifen. Denn da musst du nicht nur die immer Profil-Inlays, nenne ich das mal vereinfacht, sondern du hast auf einmal eine größere Durchmesser, der verlangt, dass du da wirklich du brauchst einen größeren Ofen, in dem du die Reifen, und jetzt werden sich die Leute, die sich im Detail auskennen, werden die sich die Nackenhaare hochstellen, indem man die Reifen backt. Und die kann man auch nicht einfach irgendwie auf dem Wochenmarkt am Grabbeltisch irgendwie kaufen, sondern die werden halt von Maschinenbau- und Werkzeugbauunternehmen im Prinzip neu erfunden gerade. Das heißt, das ist eine relativ aufwendige Geschichte, die auf der Zeitachse nicht so schnell geht, die ein großes Invest hat und wo die Akteure, wie ich gerade schilderte, natürlich auch gerade mit extrem viel Vorsicht unterwegs sind und sagen, wow, wann steige ich da wie intensiv ein? Jetzt haben wir einen Early Adapter, einen Hersteller, der gesagt hat, ich mache das jetzt mal. Da gibt es einen 2,4 Zoll Mountainbike-Reifen. Den kann man jetzt quasi, wer ihn braucht, kann ihn schon bestellen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Ausliefercharge die gerade sind, ob man als Endverbrauchende den Reifen schon bekommt. Aber zumindest das Preschemuster kriegt man schon. Und ich glaube auch so ungefähr alle Produktmanager, mit denen ich gesprochen habe, und Managerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die irgendwie Reifen wollten, haben jetzt zumindest einen Satz. Also da ist schon ein bisschen was im Markt. Wann die nächsten Sachen kommen und von wem, das wird jetzt ein bisschen spannender.
Dann gibt es noch ein paar Verhältnisse mit den Speichen.
So, Leute, können wir mal weitermachen?
Ja. Wir gehen mal zu den kürzeren Kurbeln.
Das ist wirklich, das ist angekommen, oder?
Ja. Also das ist beim EMTB ja schon länger, dass wir hatten im Uphill-Flow einfach dieses Aufsetzen und so. Du fährst halt anders Mountainbike und anders im Terrain. Ich sag mal mit einem anderen Verhältnis zur Kante und zum Stein. Das ist vom EMTB also angekommen. Wir sehen es aber auch im Radsport, weil diese Amplitude vom Hochstellung und Niedrigstellung und der daraus resultierenden Kniestellung du auch den Vorteil hast, dass du mit unteraerodynamischer tiefer mit deinem Torso mehr kippen kannst. Das heißt, die Aerodynamik sich über die kürzeren Kurbeln verbessert Und der Streit, wie ergonomisch tritteffizient lange oder kurze Kurbeln sind, das ist ein Streit, der geht wahrscheinlich zurück bis zur Erfindung des Pedalantriebs irgendwann in den 1800, wann war es, 50er Jahren, 60er. Das heißt, da haben wir eigentlich aller Orten kürzere Kurbeln und wir haben auch so einen Impact darüber, dass wir in den letzten Jahren ja der Radsport auch diverser geworden ist und wir immer mehr Frauen auf die Räder steigen, wo sich dann doch ein bisschen mehr Häufung auch in vielleicht mal kürzeren Beinen ist. Das heißt, wir haben die Nachfrage in den kleineren Rahmenhöhen und auch in den kürzeren Kurbeln ist in den letzten Jahren ein bisschen gestiegen. Und das hat auch den einen oder anderen Hersteller dazu motiviert, in dem Bereich ein bisschen mehr anzubieten. Um, sodass wir eigentlich beim EMTB, beim Rennrad, beim Gravel und auch beim regulären Mountainbike eigentlich eine Tendenz zu kürzeren Kurbeln finden.
Thomas, du hast doch vor Jahren mal mit der Koryphäe oder mit dem Leitwolf der Kurzkurbelkultur gesprochen.
Mit dem leider verstorbenen Mike Burrows?
Ja. Welche Länge hat der favorisiert?
140. Aber damals war es ja auch aus aerodynamischen Gründen, beziehungsweise auch um es in irgendeine Folterkleidung reinzukriegen. Und der hat auch erzählt, dass auch Untersuchungen, BMW hat da wohl auch dran gearbeitet, dass die gesagt haben, man merkt es nicht. Ja, und ob das ergonomischer ist oder nicht, weil man muss den Sattel jetzt höher ziehen, man hat es weiter zum Boden unter Umständen. Also es sind ein paar Sachen, die man beobachten muss. Aber da hast du möglicherweise auch schon mehr Erfahrung, Gunnar.
Ich bekomme vom Single-Speed-Mountainbike auch relativ viel, wo man eher so die Tendenz hat, vielleicht ein bisschen längere Kurbeln zu fahren. Insofern, ich habe so eine Streuung von, weiß nicht, 15 mm Kurbellänge über meine verschiedenen Räder. Ich finde das adaptierbar. Wenn ich jetzt mit dem Radfahren mein Geld verdienen müsste als Profi, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht ein bisschen sensibler wäre. So finde ich das okay. Und ich glaube, man muss halt immer gucken, es muss halt zum Einsatzzweck passen. Also am EMTB mit Uphill Flow im steinigen Gelände, da wird man ganz schnell zu kurzen Kurbeln kommen, weil wenn ich über eine Kante noch drüber fahren kann und nicht mit dem Schenkel hängen bleibe, dann bleibe ich im Flow und in der Fahrt und so fit kann ich ja nicht sein, dass ich das sonst, wenn ich einmal ins Stocken gerate, wieder rausradel. Also insofern würde ich sagen, kurze Kurbeln da sehr gut. Beim Triathlon und im Straßenradsport lässt sich es mittlerweile so präzise ausmessen, dass ich da für meine Haltung, für meine Größe, für meinen Pedalierstil wahrscheinlich sehr, sehr schnell auf 2,5 mm genau die idealen Kurbeln finden kann. Also ich würde sagen, wir haben da wieder Vielfalt gekriegt. Und Vielfalt erhöht die Chance, dass ich das für mich in der jeweiligen Situation richtige Produkt kriegen kann. Ich weiß, dass wir viele Jahre Probleme hatten, den Leuten, die sie haben wollten oder brauchten, wirklich kurze, hochwertige Kurbeln anzubieten. Und dieser 80er-Jahre-Style, eine Kurbel einfach ein zweites Gewinde reinschneiden und abzusägen, das geht mit diesen durchgetunten, hohlen Kurbeln ja nicht mehr. Das konntest du in den 80ern noch machen, aber kannst du mit einer E-Wings aus Titan nicht machen. Da bist du darauf angewiesen, dass die mit 165 oder so anbieten, was sie mittlerweile tun. Ich finde, das ist erstmal Ausdruck und die Chance, Vielfalt zu leben. Und das ist erstmal bei Kurbeln, bei Menschen und bei allen möglichen anderen Sachen ja erstmal eine sinnvolle Sache.
Weil ja da in möglicherweise auch Dogmen angegangen werden. Also manche Sachen sind ja aus welchen Gründen auch immer schon immer so. Und dann dauert es lang, bis man einfach sagt, okay, wir können genauso gut das anders machen.
Na, die Natur einer Spitze, die Spitze einer Bewegung, sagt man immer, die Natur einer Spitze ist, dass sie klein ist. So, ja. Man sagt ja nicht das große, flache Brett einer Bewegung, man sagt die Spitze. So, das heißt, das sind wenige und die pieken. Das tut auch ein bisschen weh, weil es irgendwie manchmal aus dem Luftballon die Luft rauslässt und manchmal wirklich ins Fleisch geht. Also insofern ist es so und ich finde, manchmal ist man gern dabei und sagt, boah, da gehöre ich zur Spitze. Und manchmal sagt man, oh, lass die anderen mal ausprobieren. Ich komme dazu, wenn die Sachlage geklärter ist, wenn die Situation sich ein bisschen sortiert hat. Und bei den Kurbeln zum Beispiel, da lasse ich die anderen eher machen und sage, boah, da warte ich nur mal ein, zwei Jahre und dann wird sich das sehr, sehr, werden sich so die Korridore etwas ausdifferenziert haben, wo welche Kurbellängen, bei welchen ergonomischen Konzepten die im Querschnitt die besten sind. Und bei 32 Zoll zum Beispiel, da sage ich, da will ich auf dem See sein, bevor es friert, weil es mich wirklich, wirklich brennend interessiert. Und so ist das, gilt das für Kundinnen ja auch. Ich meine, in der Regel ist es so, wenn du früh dabei sein willst, wird es teuer. Dann bist du bei den Rahmenbauern, dann bist du bei den kleinen Firmen, dann bist du bei den Spezialitäten. Gravelbike ist ja auch ein super Beispiel. Das hat vor 15 Jahren oder so, war das ein Thema für du und deinen Rahmenbauer, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Und so teuer war das und heute kriegst du ja, gut, jetzt hat es sich ein bisschen verschoben, aber für irgendwie 1200, 1300 Euro kriegst du verdammt viel Gravelbike fürs Geld. So.
Ja.
Das ist technologisch auf dem, was vor 10 oder 15 Jahren du beim Rahmenbauer gekauft hast. So, jetzt mal ganz, ganz grob skizziert. Das heißt, wenn man früh dabei sein will, dann muss man bei kleiner Auswahl mitunter höhere Preise bezahlen, aber man ist halt dabei. So. Und bei anderen, wenn man sagt, man wartet, bis das geklärt ist und die Preise, ich sag mal, sich ein bisschen demokratisiert haben, dann muss man halt einen Moment warten. Und dann kriegt man auch den reichen neuesten Stand, wie es so schön früher in der Werbung hieß, zu einem ganz bezahlbaren Kurs. Und insofern kann sich da ja jede und jeder an die Stelle in der Reihe stellen, wo er und sie sich wohlfühlt.
Bei den Kurbellängen ist es so, also ich habe noch relativ lange Kurbeln, ich glaube 165 mm Kurbeln auf meinem Mountainbike. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich fühle mich recht wohl, wenn meine Füße weiter auseinanderstehen, wenn ich den Berg runterfahre.
Aber das ist ja noch was anderes, das ist der Kuhfaktor.
Also nein, nicht der Kuhfaktor.
Du meinst in der Mountainbike-Grundhaltung. Okay.
Genau, okay. Richtig, ja. Das heißt, ich habe so meinen Stand und Spielbein, sagen wir, also wenn ich quasi den einen Fuß hinten und den anderen vorne habe, dann fühle ich mich wohl, wenn die relativ weit auseinander sind. Und das heißt, vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, weil ich weiß gar nicht, ob ich zum Beispiel so wie beim Moped einfach die Fußrasten direkt nebeneinander, ob ich mich da überhaupt dran gewöhnen kann, weil ich das ja noch nie hatte auf dem Fahrrad, ne? Ich weiß gar nicht, sollen wir über neue Motoren zum Beispiel sprechen? Ist das interessant? Was meint ihr? Entwicklung?
Also irgendwer hat auf der Eurobike durchgezählt und hat 125 Heckmotorenanbieter gefunden. Also ja. Selbst wenn die Zahl nicht stimmt, ich habe dir nur so Gerüchte halber gehört, selbst wenn es nur die Hälfte wären, ja, würde man sehen, dass das gerade krass in Bewegung ist, der Markt. Und diese Dominanz der großen Bs, nämlich das jetzt mal, die einige Jahre geherrscht hat und dann kann man da noch ein S dran hängen oder noch ein P oder so, ist ja auch ein bisschen egal, aber so dieser 5- oder 6-Klang, der irgendwie diesen Boom jetzt von 2015 bis vielleicht 2025 wirklich getragen und begleitet hat, der weicht ein bisschen auf und dann sind wir wieder oben bei der Zellteilung, weil natürlich irgendwie die müssen mittlerweile so große Stückzahlen fahren, damit ihre Maschinerien laufen, dass da auch Platz ist, dass punktierte Anbieter für bestimmte Anwendungen extrem kompetitive, gute Sachen anbieten und sich von dort aus wieder ausdifferenziert. Und das sorgt dafür, dass es unglaublich viele Überlappungen gerade gibt. Und wir haben auch noch nach Corona, das, was ich vorhin schon sagte, wann kommen Neuheiten in den Markt? Wir haben ja auch ein paar neue Anbieter, die zum Sprung bereit sind, die aber, wie man so schön in der Branche immer sagt, gespeckt werden müssen, also in die Spezifikation eines Rades aufgenommen werden müssen und die Industrie ja gerade noch relativ viel mit Lagerbeständen zu tun hat. Das heißt, die speckt gerade nicht viel. Und darunter leiden ja einige grundsätzliche Komponenten, die in den letzten 4 Jahren vorgestellt wurden. Das heißt, wir haben da eine komplett, aus meiner Sicht, unklare Lage, ob 2026 das große Sterben von Antriebsherstellern startet oder ob der große Jetzt machen alle mit und wir im Wochentakt Pressemitteilungen von neuen Anbietern finden, die jetzt endlich spezifiziert sind und damit in den Markt kommen. Vielleicht haben wir sogar beides gleichzeitig.
Jetzt sind wir ja, Gunnar,
informiert einigermaßen, sind technisch interessiert, nerdig, sagen die ein. Kundinnen und Kunden interessiert die das eigentlich, was da für ein Motor eingebaut ist. Und was ist da die Relevanz letztendlich? Okay, die müssen sich vielleicht reparieren lassen, es muss vielleicht Ersatzteile geben, aber wie siehst du das? Also du hast ja so eine, es gab ja diese Dominanz mit den Bs und die ist ja auch immer noch zumindest in Deutschland präsent, aber ist das okay, so eine Diversifizierung mit Produkten, die praktisch niemand kennt vom Namen?
Ich glaube, das ist zwangsläufig. Also beide Positionen, wenn du, Fahrrad ist schon eins der geilsten Rabbit Holes, in das du reingehen kannst. So, du kannst einfach in den Fahrradladen gehen und sagen, hier, das ist mein Budget, so groß bin ich, das gefällt mir, und dann gehst du mit dem Rad raus. Und die Studien kennen wir ja auch, dass 40-50% der Leute ungestützt nicht wissen, welche Radmarke sie fahren. Das heißt, viele Mechanismen, das passiert einem beim Auto nicht. Das passiert einem wahrscheinlich bei der Waschmaschine und beim Telefon auch nicht. Aber beim Fahrrad passiert es. Das hat viele Gründe, die irgendwie drei Rotwein lang können wir die erklären und drüber schwatzen. Am Ende ist es so, dass wir diesen Computereffekt Intel Inside, Intel Outside, aus dem sich ja auch nur eigentlich Apple emanzipieren konnte, aber die PCs ja nie mehr wirklich, was da Mitte der 80er Jahre so richtig gestartet ist, so dass wir in den 90er Jahren beim Mountainbike war ja auch nur, was kostet ein Shimano Deore XT Mountainbike? So, und so hast du jetzt natürlich eine Phase gehabt, wo die Leute gesagt haben, was kostet dein Bosch Bike mit dem Akku? Der Bosch Antrieb mit dem Akku. Und du hast drumherum irgendwie versucht, möglichst günstig die Teile ranzubauen, und nur wenige Hersteller haben es geschafft, wirklich so eine Identität zu entwickeln, also Fahrradhersteller, dass sie nicht in dieser Vergleichbarkeit waren. So, und vor diesem Hintergrund können Kundinnen einfach so, ich kaufe mir ein Rad und ich denke nicht weiter drüber nach und fahre, Haltung haben. Und mittlerweile, wenn sie in der richtigen Preisklasse kaufen, kommen sie mit der auch klar und haben ein Rad, das ihnen nicht um die Ohren fliegen wird. Und dann müssen die auch gar nicht wissen, was da dran ist. Wenn man aber in das Rabbit Hole tiefer reingeht, und Unterschiede sind ja beim Fahrrad zum Glück erfahrbar, auch Preisunterschiede sind erfahrbar. Vielleicht nicht mit 50 Euro Unterschied, aber du kannst, ich sag mal, alle 300-400 Euro Preisunterschied bei einer Radkategorie, die sind erfahrbar. So, vielleicht nicht in der Blindverkostung notwendigerweise immer, aber das kennen wir auch vom Rotwein, dass das nicht, selbst bei den Sommeliers nicht funktioniert. Aber prinzipiell ein 10.000 Euro Rennrad gegenüber einem 5.000 kannst du erfahren. Ein 10.000 gegenüber einem 9.500 wird schwierig. Aber gegenüber dem 1.000 Euro Rennrad kannst du es sofort feststellen. So, und da steigern sich die Leute natürlich vielleicht rein, wenn sie sagen, oh cool, ich will, dass mein Rad besser fährt, oder bin an die Grenzen dessen, was mein Fahrrad leisten kann. Die habe ich ausgefahren und ausgereizt. Dann sind die Leute natürlich dran. Und dann ist das Fahrrad sehr offenkundig. Dann kannst du auf den Rahmen gucken, was da steht, auf die Reifen gucken, auf die Felgen, auf die Bremsen, auf die Schaltung, auf den Antrieb, auf den Akku, und siehst da Namen und siehst da Typenbezeichnungen. Und insofern, und dann kannst du dich ja bei allem rein nörden. Das geht ja beim Auto, da musst du, also wer weiß, wer die Lichtmaschine an seinem Auto hergestellt hat, wer weiß, wer die Bremsen hergestellt hat, so. Nicht in den unteren Preis lassen, ganz weit oben. Wenn du den teuren Porsche kaufst, dann sind die Bremskörper auch lackiert und dann steht da auch ein Schriftzug drauf. Aber an ganz vielen Stellen weißt du gar nicht, was du fährst. Du musst ultranötig sein. Und du kannst die Sachen auch oft nicht einzeln kaufen. Das heißt auch Tuning oder nur zu, also es ist komplett andere Mechanik dieser Marke und diese Technik. Ja. Aber beim Fahrrad lohnt es sich, die Details zu kennen, weil die Details in der Summe den Unterschied machen und weil du, wenn du die Details suchst, kannst du teilweise von Hersteller zu Hersteller hüpfen. Dann ist das, wenn dir das eine Bauteil wichtig ist und die eine Baugruppe, ja, dann bietet es der eine Hersteller vielleicht nicht an, das Konzept mit dieser Baugruppe, der andere aber schon. Dann wechselst du zu dem, hast du das für dich bessere Fahrrad. Wenn alle anderen Bauteile identisch sind und die meisten Hersteller überschätzen ihre Markenkraft doch erheblich, ist meine Langzeiterfahrung. Genau, so. Also insofern würde ich sagen, die Ausdifferenzierung ist schlau, weil sie die Wahrscheinlichkeit, dass das für dich subjektiv oder auch objektiv besseren Antriebsform auch gibt. Und sich damit zu beschäftigen, ist auch schlau, damit du sie findest. Insofern ist es hinter dem Eingang zum Rabbit Hole, wird das Nerd-Thema zum allgemeinen Wissen.
Naja, wir können natürlich drüber nerden, aber wir haben in der letzten Sendung oder der vorletzten Sendung über ein neues Rad gesprochen, das genau das Gegenteil eigentlich ist von dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Also wo überall eine Marke draufsteht, wo der Motor von dem Hersteller ist, wo man sagt, braucht man den und der Rahmen. Wir haben ein Rad, bei dem ist quasi alles aus einer Hand. Das ist also komplett vertikal integriert von Also. Das hast du wahrscheinlich mitbekommen, Gunnar, oder?
Ja, klar. Kann man machen. Der Letzte, der das probiert hat, war ja nicht so gut.
Wer war das?
Na, ich würde sagen, ja, Van Moof hat ja schon probiert.
Ja, allerdings, also Also, um es für die Leute, die die letzte Sendung noch nicht gehört haben, ist eine Tochter oder eine Partnerfirma von Rivian, einem amerikanischen Autohersteller, die seit 15 Jahren, glaube ich, bauen die schon an einem elektrischen Geländewagen und stellen E-Laster für Amazon in den USA her. Und die haben viel Geld und haben mittlerweile ziemlich viel Erfahrung in der industriellen Herstellung und von Softwareherstellung zum Beispiel. Und die haben halt ein E-Bike, bei dem sie einen Motor, ich weiß gar nicht, wie nennen sie ihn, Dreamride, also die haben einen seriellen Hybrid, also quasi kettenloses Fahrzeug und haben einige Besonderheiten im Fahrrad, die man vielleicht am besten kann, wenn man noch nie vorher ein Fahrrad gebaut hat, oder?
Na, ich meine natürlich, wenn du disruptiv sein willst, du bist nicht in deinem eigenen Themenfeld disruptiv. Also insofern ist klar, dass wenn du sagst, wir kommen vom E-Transporter und E-Geländewagen und bauen jetzt ein E-Rad, dann kannst du das natürlich from the scratch ein bisschen anders angehen, als wenn dein Hauptthemengebiet ansonsten ich produziere Fahrradkettenschaltungen ist. Das ist klar. Ich finde das erstmal spannend und gut. Ich würde hier aber nicht Testfahrer-Erstkäufer, was wir immer mal wieder in der Fahrradbranche haben, da würde ich mich eher in die zweite oder dritte Reihe stellen und sagen, da warte ich erstmal bis da die Lernkurve nicht mehr super steil ist von Charge zu Charge.
Ich könnte mir vorstellen, dass die zum Beispiel anders als Van Moof besser darauf achten, dass die Einzelteile, die sie verbauen an ihrem Rad, auch funktionieren, wenn sie sie ausliefern. Weil Van Moof haben ja bis zur S2er-Serie haben die ja prima funktioniert. Und dann haben sie irgendwie die 3er-Serie rausgebracht und da wollten sie unbedingt eine eigene Automatikschaltung entwickeln. Und die kam halt immer kaputt bei den Leuten an. Und dann waren die Räder verbogen, weil sie irgendwie neue Kartons entwickelt hatten. Und die haben alles zu schnell entwickelt. Sie sind dann immer getrieben worden, das zu verkaufen. Und am Schluss haben sie, glaube ich, nur noch Geld ausgegeben, um die Sachen wieder zu reparieren. Und dann quasi halb kaputte Räder verkauft, weil sie irgendwie die loswerden mussten und wussten aber schon, dass sie die auch wieder alle reparieren wird, dass irgendwie die alle wieder zurückkommen. Und ich hoffe, dass das bei dem Also-Bike, dass die ein bisschen mit dem Autoindustrie-Hintergrund da ein bisschen, wie soll man sagen, vorsichtiger sind.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, Hans, und ich glaube jetzt aktuell noch nicht, dass es den Markt dramatisch verändern wird. Das Rad, ich finde die Idee gut. Und die haben ja auch viele Ideen übernommen, die nicht neu sind und einfach mal was gebaut. Das Rad ist nicht billig. USA ist ein spannender Markt. Ich gucke es mir an. Rivian hat aktuell noch sehr viel Geld. Mal sehen, was. An den Fahrrädern werden sie erstmal nichts verdienen. Und dann muss man mal gucken, wie lange sie Spaß dran haben.
Also Ich glaube, das sind Sachen, die jetzt RNAP aus K, wie ich immer sage, wenn sie im April in einem Fahrradladen in Köln steht und sagt, ich würde mir gerne ein schönes E-Bike kaufen, dann stehen die ja noch nicht zur Wahl, so wirklich. Also weder in Verfügbarkeit noch wahrscheinlich so auch in der Preisrange. Perspektivisch müssen wir uns natürlich, oder perspektivisch lohnt es sich, auf die Autobranche zu gucken und nicht nur in so einem, guck mal, die verpeilen, dass sie irgendwie postfossil sind, und mit so einer Spöttigkeit, sondern wir müssen natürlich dieses adaptieren auf die Fahrradbranche. So, also was für die Fahrrad, für die Autoindustrie der Verbrenner und das Getriebe ist, ist mit Sicherheit für uns diese klassische fahrradmechanische Kraftübertragung. Da müssen wir schon aufpassen, dass wir da als Fahrradbranche und die verschiedenen Akteure weiter involviert sind. Weil wenn wir uns die Einfachheit eines E-Antriebs gucken und die Komplexität dagegen von mechanischen Getrieben oder so, dann ist es völlig klar, wohin die Entwicklung perspektivisch gehen wird. Und dann ist es natürlich schlauer, irgendwie in den Antrieb direkt reinzukurbeln und nicht irgendwie noch aufwendige Getriebe da zu konstruieren oder aufwendige, anfällige, offenliegende, was auch immer, Schaltungssysteme, wie wir sie bisher kennen. Also ich glaube, dass das, was wir da an E-Bike in 5 oder 10 Jahren haben werden, sich krass unterscheidet technologisch von dem, oder es wird sich emanzipieren vom Biobike, wie man so sagt. Und jedes Bauteil wird nochmal in die Hand genommen, wird gesagt, so, wie würden wir das jetzt machen? Oder wie machen wir das jetzt, wenn wir da einen Antrieb mit drin haben?
Je nach Anwendungsfall wird sich da meines Erachtens auch einiges ändern zur Reduktion.
Total.
Ich wollte zum Abschluss der Technik- und Design-Rubrik noch fragen, ob wir das Schönste, das Hässlichste, das Innovativste und das Überraschendste Rad noch küren wollen. Habt ihr da Gedanken dazu? Sollen wir das machen? Ich habe welche, aber ich dränge es euch nicht auf.
Aber Hans, dann mach doch deine Top 4 einfach in deiner Kategorie, weil ich finde das immer schwierig, weil A, ich habe nicht alles gesehen und B, ich mache das ja auch immer ich bewerte sowas ja auch im Lichte des eigenen Fuhrparks und der eigenen Präferenzen. Insofern bin ich ganz froh, wenn jemand anders sich da die blutige Nase holt. Hans, hau mal raus.
Bei mir ist es so, Hans, bei mir ist es so, Hans, dass wir uns, weiß nicht, woran es liegt, weil wir Zwillinge sind, dass ich bei den meisten Sachen mit dir gehe.
Okay. Also, für mich das schönste Fahrrad für mich 2026 ist ein E-Bike und kommt von der Marke Ego Movement und heißt entweder Pixie, Curie oder Galvani. Kennst du die, Gunnar?
Ich gucke die gerade an. Okay, ich gucke gerade hier. Bin ich noch da? Ja, sind hübsch. Kann man
Ja.
machen.
Die sind sehr hübsch, die sind integriert, haben schöne Lösungen. Und was mir gut gefällt, ist, dass sie, mir gefällt die Namensgebung. Und dass ein E-Bike nach einer Frau, die Forschung nach vorne gebracht hat, also Madame Curie benannt ist, gab es bisher auch noch nicht. Also die drei Räder sind nach den Pionieren der Elektrifizierung benannt. Das finde ich eine tolle Idee. Und so ein ganzheitliches
Nee, nee,
Konzept.
passt.
Die haben schöne Farben. Und also guckt sie euch mal an, sind meine Favoriten. Thomas, du stimmst damit überein. Ich weiß nicht, ob du sie konkret nimmst. Ich habe auch einen eindeutigen Gewinner beim hässlichsten Fahrrad, auch sehr subjektiv. Und das ist das Cannondale Flying V. Das kam erst vor kurzer Zeit auf den Markt und das ist ein Carbon Urban Bike. Und ja, die ganze Werbeprosa, die es dazu gibt, die erklärt mir nicht, wer dieses Fahrrad fahren sollte. Also es ist ein Urban Bike, hat einen seltsam geformten Rahmen, der Leute, die schon älter sind, an bestimmte Modelle von Cannondale vielleicht erinnert. ansonsten weder, also ansonsten keinen großen Sinn macht. Und was mich ganz sehr irritiert an dem Rad ist, wie man es schaffen kann, einen kleinen Motor derart pummelig an ein Rad hinzubringen, wie er jetzt aussieht. Also der Trend geht ja meistens dazu, dass Motoren unauffällig integriert werden. Und wenn ich ein leichtes, elegantes Rad machen will, dann ist das genau das Gegenteil.
Also Hans, ich bin ja erschrocken, als ich das Rad gesehen habe.
Du beschreibst die Zielgruppe super. Das sind die Leute, die die geilen, innovativen, schrägen, wir versuchen was, wir bauen Räder, Jahre von Cannondale mitgemacht haben und früher sabbernd irgendwie vor deren Mountainbike standen und heute das Geld verdienen, um sich das kaufen zu können. Also am Ende sehe ich mich da mitten in der Zielgruppe. Und wenn mich das irgendwie an die Killer Faust erinnert und an die Ravens, dann bin ich dabei. Und dass da die Dimensionen und die Formen und alles nicht notwendigerweise immer einer kompletten funktionalistischen Herleitung gerecht werden, ja, das ist Cannondale. Also finde ich okay. So. Da würde ich jetzt sagen, die Style-Polizei. Um in deinem Bild zu bleiben, jetzt hast du die Profilreifen-Tiefe probiert und jetzt fragst du noch nach dem Verbandskasten. Also das finde ich schon ein bisschen scharf geschossen. Aber auch hier würde ich sagen, ist doch schön, wenn es so schön verschiedene ausdifferenzierte Räder gibt, dann hat nicht nur funktionell jeder die Möglichkeit, seins zu finden oder ihres, sondern auch stilistisch.
Okay, bin ich dabei.
Im Auge des Betrachters gehen wir weiter.
Dann habe ich das innovativste Rad. Das haben wir schon. Für mich ist das Also. Hat von euch jemand eine andere Meinung?
Finde ich gut. Wenn ich aus der Nische noch was nennen darf, würde ich jetzt einfach mal sagen, dann einfach nur, ich bin ein alter Cannondale-Fan, das ist einfach so, dass die nach wie vor wirklich hochkompetitive Alurahmen machen, finde ich einfach schön, dass irgendwie Innovation nicht zwangsläufig direkt immer irgendwie Faserverbundwerkstoff heißt, sondern dass die unmotorisiert Rennräder nach wie vor sagen, wir kitzeln aus metallischem Rahmen raus, was man rauskitzeln kann. Finde ich auch ganz nett. Und da ist, ich weiß nicht, ist glaube ich das Cut 14 oder wo sie jetzt sind, bei welcher Durchnummerierung. Habe ich mir in Kassel angeguckt, aus der Baiko Hausmesse, fand ich schön, dass irgendwie nach wie vor auch beim Rennrad der Mehrklang der Materialien, dass du nach wie vor hochzeitgemäßen Stahl kriegst, hochzeitgemäßes Titan und auch hochzeitgemäße Alurahmen. Finde ich nach wie vor schön, dass es die Wahl noch gibt.
Ja, das stimmt. Okay, die haben ein breites Sortiment und da gehören halt auch, da kann man auch polarisieren dann, ne? Innerhalb des, innerhalb einer Marke. Ja. Ne?
Ja.
Dann gibt es für mich noch, dann habe ich noch das überraschendste Rad des Jahres und das ist das Tuya von Van Raam. Das habt ihr sicher auch alle gesehen, oder?
Wie es haben.
Und für die Leute, die es nicht kennen, sicher habe ich schon mal drüber erzählt, es ist ein Dreirad, also vorne zwei Räder, hinten eins, von Van Raam, ich glaube, dem vielleicht einem der größten Hersteller von in Anführungsstrichen Spezialrädern, also ja, doch, so werden sie noch genannt, also Fahrräder für zum Beispiel Behinderte oder mit mehreren Sitzen, sowas in der Art, kommen aus den Niederlanden. Und das Van Raam, das Tuya, ist ein Dreirad für Menschen, die zum Beispiel Gleichgewichtsprobleme haben oder die einfach, die vielleicht Angst haben, auf zwei Rädern zu fahren. Es ist ein Rad, auf dem du drauf sitzt und keine Fragen beantworten musst im Idealfall, wo dich niemand fragt, was hast du für eine Behinderung, warum fährst du mit dem Dreirad, sondern es ist ein Fahrrad und das sieht sehr schick aus, das ist durchgestylt, das hat ein Farbkonzept, das hat Linien, Volumen, die zueinander passen und das ist wirklich beeindruckend. Und ich würde damit fahren, immer. Das kann man, das hat vorne einen Korb dran, mit dem fahre ich irgendwo hin und lasse ich das Ding einfach stehen. Ich brauche keinen Träger. Und ich könnte mir vorstellen, so wie wir jetzt Unisex-Fahrräder haben, so kann das dafür sorgen, dass auch mehrere unterschiedliche Anordnungen und Mengen an Rädern, an Fahrrädern normal werden.
Also irgendwie diese ganz konservativen Jahre, die sind ja vorbei. Wir haben 3 Räder, wir haben 4 Räder, wir haben Ladeflächen an verschiedenen Orten, Sitze an verschiedenen Orten. Also es ist ja gerade, herrscht ja eine Artenvielfalt, wie wir sie 1800, weiß nicht, 84, als das Rover Safety kam, und ich würde nach wie vor Coventry sagen, auch wenn der Münster-Tatort da gestern irgendwie andere Thesen aufgestellt hat, die wir da in dieser Übergangsphase hatten, als die letzten ausgereizten Hochräder kamen und dann der Diamantrahmen gefunden werden musste und. Was wir da an dieser Epoche hatten, diese Vielfalt an Rahmenkonstruktionen und an Fahrkonzepten, das haben wir ja gerade wieder. Und das ist auch gut. Und das auf modernsten technischen Stand, auch das wieder erhöht die Chance, dass jeder und jede das für sie oder ihn richtige Fahrrad findet und damit einfach mit Spaß unterwegs ist.
Genau, also was du sagst und was Van Rahm als Hersteller von Special Needs Fahrzeugen dahingestellt hat, ist beeindruckend. Ich wollte nur ganz kurz nochmal als Gegenpol zu dem zu dem Tuya was sagen, was weitaus diversifiziert, nämlich das Taran T1 Pro. Ihr habt es vielleicht gesehen, gefahren, dieses vollgefederte Cargo-Bike, also Longtail, nicht Longtail, Long John, mit dem ausfahrbaren Fahrwerk, also quasi Landing Gear, so dass du nicht umfällst. Du kannst mit 4 Rädern losfahren und dann fährt das Ganze hoch. Du hast eine Dashcam, du hast Radar nach hinten, du hast Blinker, du hast allen Pipapo, der aktuell Stand der Technik beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen drüber ist. Und an mir hat es keinen Spaß gemacht zum Fahren, muss ich sagen. Aber es ist was man tatsächlich probieren kann. Bist du gefahren, Gunnar?
Nee, ich bin das nicht gefahren. Aber, Punkt. Mehr ist nicht zu sagen.
Ja, also das passt ja unter den Punkt Diversifizierung. Das ist ja eine Sache, wenn du mit einem beladenen Zweirad losfahren willst, langsam fahren willst, ist das ja durchaus eine Möglichkeit. Wird man vielleicht woanders auch sehen. Okay, wo wollen wir hin als nächsten Punkt? Wir machen Politik.
Oh.
Versuchen wir uns kurz zu halten. Wie sieht es mit der neuen Regierung aus in Deutschland? Gunnar, hast du da eine kurze Meinung?
Keine, die ich so kommunizieren kann. Ich glaube, dass es die schicksalhafteste Regierung seit den Endzwanziger Jahren wird und dass sie sich dessen überhaupt nicht bewusst ist. Und das Fahrrad dabei überhaupt keine Rolle spielt.
Das ist wahrscheinlich so. Und ich glaube, ein Satz ist zum Fahrrad in der Regulierungserklärung drin gewesen. Und ja, wir können wahrscheinlich froh sein, dass es überhaupt weitergeht mit den Programmen, die vor ein paar Jahren mal angefangen worden sind, oder?
So es weitergeht. Ja, also ich glaube, das Fahrrad hat natürlich nach wie vor einerseits eine revolutionäre Kraft. Man setzt sich drauf, kann also Verkehrspolitik, Verkehrswende für sich sofort beginnen. Das ist das Coole am Fahrrad. Wir sehen aber umgekehrt, dass, wenn das dann alle tun, dass das die Gesetzgebung, die Infrastruktur, die Umgangskultur, den Raum und vieles, ich nenne es mal euphemistisch, herausfordert. So, das heißt, wir kommen am Ende nicht drum herum, dass wir auch politisch das Fahrrad begleiten müssen und mitgestalten müssen. Deutschland tut sich bei Veränderung gerade in vielen Bereichen schwer. Da macht der Verkehr keine Ausnahme. Beziehungsweise es ist sogar eher ein Bereich mit besonders hohen Beharrungskräften. Eine rechte Antwort, nicht eine rechte Antwort, da muss man vorsichtig sein. Eine Antwort darauf, ja, da war noch
Bei
was.
dir gibt es auch.
Also eine Antwort, wie das einfach geht, habe ich nicht. Ich war jetzt beim Bike Brain Pool letzte Woche, davor beim VSF. Also ich habe mich relativ viel gerade den Finger an den Puls der Branche gehalten und mit verschiedenen Akteuren gesprochen. Und die alle auch sagen, ja, die tendenziell werden die Bretter in der Politik wieder dicker, die man bohren muss. Und es nur sehr, sehr wenige Branchen gibt, wo das anders ist. Unglücklicherweise die, die eher eine Vergangenheit verlängern wollen, als eine Zukunft früh zu beginnen, wäre zumindest meine Einschätzung. Wobei sich der Autor der Subjektivität dieser Aussage durchaus bewusst ist.
Ja, wobei zum Teil schon schockierende Sachen passieren, wie Maut für Fahrräder einführen in Stuttgart, wie die hiesige AfD-Fraktion vorgeschlagen hat. Das ist schon hanebüchen. Das ist da so die, dass ich die, nee.
Ich halte deine Kategorisierung, wie sie vorgeschlagen haben, das halte ich, damit ist man ihnen schon auf den Leim gegangen. Also das würde voraussetzen, ein Vorschlag setzt eine Bereitschaft für einen dialektischen Prozess. Okay, ich schlage das mal vor, wenn du was Besseres hast, dann nehmen wir natürlich deins. Und das ist nicht das Programm der AfD. Das ist in ihrem Funktionieren und in ihrer Wirkungsweise keine, ich sag mal, auf Diskurs, dialektisch, Austausch ausgerichtete Partei. Das braucht man nicht diskutieren. Abgesehen davon, dass ich hier das größte Problem mit ihr nicht bei ihrem verkehrspolitischen Äußerungen habe. Das ist einfach, das sind Nazis und mit denen redet man nicht. Da ist nicht viel anderes zu sagen. Und
Ich habe nur bei meiner Recherche festgestellt, dass es auch in der Schweiz wieder aufs Tableau kam vor wenigen Jahren, ob man nicht doch wieder eine Vignette braucht, wie sie ja früher in der Schweiz existiert hat. Aus anderen Gründen. Es war damals eine Haftpflicht für Fahrräder. Es hat sich herausgestellt, der Verwaltungsaufwand ist riesig, der Nutzen fragwürdig, weil es ja auch eine andere Versicherung gibt. Aber tatsächlich vor 2 Jahren wurde in der Schweiz geprüft, ob man die Radinfrastruktur verursachergerechter finanzieren könnte.
ja, aber das finde
Ich weiß nicht, wie rechts
weiß ich nicht.
die
Ich habe
Ideen waren.
auch nicht
Und das ist
gesagt, dass ich
absurd.
die Ideen verurteile, aus welcher Richtung sie kommen, sondern ich habe gesagt, dass ich von der AfD noch nie einen Vorschlag gehört habe. Ich habe von ihnen nur Gerotze gehört und die Unfähigkeit, dann in einen inhaltlichen Diskurs zu gehen. Also insofern würde ich würde die Schweiz nicht so beleidigen damit, dass ich da so eine Parallele ziehen würde. Die Schweizer haben das schon mal gehabt, die haben es abgeschafft, haben geguckt und haben jetzt nochmal Argumente, das nochmal vorzuziehen und werden das prüfen. Und im Zweifelsfall stimmt da das ganze Volk darüber ab, ob sie das wollen oder nicht. Da würde ich jetzt erstmal ganz andere, also der schweizerische Fahrradmarkt ist in ungefähr allen Bereichen anders als der deutsche. Und da will ich gar nicht in besser oder schlechter kategorisieren, sondern er ist komplett anders orchestriert. Und auch die Rechtsrahmenbedingungen und auch das Mindset der Leute an vielen Stellen ist ein komplett anderes. Insofern glaube ich, eine Einzelmaßnahme rauszunehmen und sagen, guck mal, das machen die in der Schweiz, guck mal, das bringt's in der Schweiz, muss man immer mit sehr viel Vorsicht tun. Wenn ich mir aus der Schweiz was abgucken würde, dann wären es die Spielregeln zum S-Pedelec, weil die zeigen, dass man eine Radkategorie damit wirklich vitalisieren kann. Nur dann muss man auch die Nutzermentalität und Nutzerinnenmentalität mit importieren, sage ich jetzt mal. Und dann müssen sich deutsche Radfahrende auch an diese eigene Nase packen. Und das meine ich auch von mir selber, dass bestimmtes Verhalten, was wir vielleicht vor ein paar Jahren noch für selbstverständlich hielten, auf dem Fahrrad heute nicht mehr angesagt ist. Und dass eine bestimmte Art zu fahren mit einem S-Pedelec auch nicht mehr angesagt ist. Schwieriges Thema.
Ich wollte zum Bike-Sharing gehen. Das hat sich doch weiterentwickelt und wird irgendwie mehr Teil der ich nenne es mal Daseinsfürsorge oder das geht teilweise schon Richtung öffentlicher Nahverkehr, sodass Menschen eben ein Fahrrad haben können, ohne sich eins zu kaufen. Und das wird trotz des Auf und Abs in den letzten Jahren, also es gab ja da viel Konsolidierung, Firmen sind in Konkurs gegangen oder haben sich verabschiedet und da sind die Zahlen wohl relativ gut gewesen letztes Jahr, was Bikesharing angeht und was auch Fahrradabos angeht. Das läuft wohl auch langsam immer besser. Das finde ich zumindest eine Entwicklung, die zeigt, dass Menschen das nutzen, dass die Schwelle, das Rad oder E-Bike zu nutzen, gesenkt wird. Wie seht ihr das?
Also in Paris habe ich gesehen, also du kennst meine Meinung zu E-Rollern. Und in Paris habe ich gesehen, dass das der Stadt gut tut, dass die Roller weg sind und stattdessen Fahrräder da sind. Und die werden gut angenommen. Also in Paris wird viel Fahrrad gefahren. Auch die Wege werden dort besser und ich habe den Eindruck, auch die Fahrradfahrenden werden ernster genommen. Und diese öffentlichen Systeme, Lime und Velolib und so, die sind gut gepflegt, gut erreichbar. Also ich war nicht lange dort, aber es hat für mich durchaus gut ausgesehen, das Ganze. Ich habe viele Leute auf diesen Fahrrädern gesehen. Ich selbst bin noch nicht so oft mit einem Lime gefahren, mit einem Rad in. Und wenn die Barriere relativ gering ist und auch die Kosten irgendwie okay und überschaubar, dann finde ich das eine tolle Sache. Und da sind wir natürlich weit weg von irgendeinem Ego-Rad, also jetzt einem Rad fürs Ego, wo man sich reinnördet und auf, das ist ein reines Transportmittel, dann so wie du schon gesagt hast, ein öffentliches Transportmittel.
Das ist ja auch okay. Also wenn ein Rad auf Multi-User-Einsatz in der Kurzstrecke optimiert ist, dann ist das ein komplett anderes Fahrzeug. Und ja, das ist erstmal gut, wenn Radfahren als Mobilitätsform niedrigschwellig auf unterschiedlichste Weise zugänglich ist und dass das Kriterium, ich muss das besitzen, nicht mehr zum Teilnahme- oder zum Nutzungskriterium wird. Finde ich erstmal gut. Ich persönlich habe eher so eine Mietradallergie. Also ich finde die Dinger immer, weil meine anderen Fahrräder so auf mich abgestimmt sind, so unperformant, dass ich eigentlich immer lieber noch ein Faltrad dabei habe. Ich kann aber verstehen, dass das Leute nicht machen und nicht wollen und dann froh sind, wenn sie da in einer hohen, schnellen Zugriffsgeschwindigkeit irgendwie zumindest halbwegs sichere Räder haben, die irgendwie sich fahren lassen. So, auch da wäre ich für Vielfalt, für Leben und Leben Lassen. Bei den Rollern wiederum oder bei der Nutzungskultur, da habe ich schon bisweilen, sage ich mal, kommen Zweifel an den Menschen in mir auf. Also mit welcher sozialen Achtlosigkeit und wie kreuz und quer da geparkt wird. Ich will es jetzt nicht im Detail gehen. Das finde ich manchmal mindestens irritierend. Sich wirklich nicht vorstellen zu können, dass danach vielleicht jemand mit dem Auto, mit dem Kinderwagen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad an genau der gleichen Stelle vorbei will, und dann nicht irgendwie das Ding dezent am Rand zu parken, sondern irgendwie, ich brauche es nicht mehr, ich lasse es einfach stehen. Das ist schon irritierend und da werden, und das sieht man auch bei den E-Scootern, dann werden die Leute auch in Sippenhaft genommen. Also das Bild über die E-Scooter-Fahrenden oder vor allem die E-Scooter-Parkenden, das ist ja schon fast ein Klischeehaftes mittlerweile. Und das müssen wir gucken, da müssen wir immer wieder appellieren. Wie kriegen wir das hin, dass wir gute Technik mit einer guten Idee die Leute so natschen, dass sie auch ein nicht nur für ihre individuelle Situation sinnvolles Verhalten an den Tag legen, sondern auch ein, ich sag mal, systemisch sinnvolles Verhalten. Also, dass wir da möglichst viel Deckungsgleiche hinbekommen, ohne dass es sofort wieder mit Verboten, mit Strafen, mit Bußgeldern funktionieren kann. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Für uns als Branche ist die Herausforderung zu sagen, okay, welche Akteure in der Branche nehmen am Flottengeschäft teil, ob Dienstleister oder Produzenten. Denn bisher ist unsere Branche sehr darauf ausgerichtet, dass vor dem Benutzen das Besitzen steht. Also der Individualkauf mit einer kleinstmöglichen Nachfragegruppe, nämlich ein Mensch kauft ein Fahrrad, das ist ein komplett anderes Geschäft, als wenn jemand eine Ausschreibung macht für 5.000 Räder oder für 50.000. Insofern wird das auch die Nutzungsumwälzung, wird nicht nur das Habitat verändern, es wird auch die Branche verändern. Und das ist sicherlich schlau, wenn jeder Akteur in der Branche dann Gefühl für hat, welche Rolle und welche Position er oder sie einnimmt und möchte.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, wollen wir über Insolvenzen reden?
Nee, wollen wir nicht.
Über welche?
Nicht. Okay, es waren einige.
Das sind alles, jeder einzelne Fall davon ist abendfüllend, wenn wir ihn wirklich nicht nur schlaglichtartig eben drauf gucken wollen. Und egal wie schnell man auch häme oder sonst irgendwas, ey, da sind überall Menschen. Überall haben Leute am Band, irgendwo an der Rezeption, in der Verwaltung Jobs verloren. So, und da habe ich erstmal Mitgefühl, weil in der Regel sind die Leute, die als erstes die Jobs verlieren, sind selten die, die es vorrangigst verbockt haben. Und manchmal hat es sogar keiner verbockt, sondern die Marktsituation gerade kann auch dafür sorgen, dass man einfach, wie es im Fußball so heißt, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch das Pech dazu. Also es gehört gerade in der Branche, in der gegenwärtigen Situation nicht viel dazu, dass man vielleicht mal kurz in wirklich einen sehr hohen Pegelstand hat für einen kurzen Moment. Und trotzdem kann man bei jedem Einzelpunkt natürlich auch noch was Technologisches dazu sagen, was theoretisch ist, aber...
Wir haben ja vorhin ganz am Anfang, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass es eigentlich fast alle, auch die großen Hersteller und Marken momentan betrifft, dass die Lager noch zu voll sind. Von daher warten wir mal, was nächstes Jahr wird, oder?
Ja, im nächsten Jahr muss was passieren. Also das ist ganz klar. Die Branche in der Breite kann nicht weiter, also dieser Lagerbestand muss runter und der wird nicht zu den normal üblichen Marktpreisen passieren, weil jeder irgendwie schneller als der Markt von seinen Beständen runter will. Also es wird suffisant mit sehr geringer bis keiner Marge zurückgetauscht, Material wieder in Bargeld. Das macht für die Kundinnen, die jetzt sagen, oh, ich will mir ein Rad kaufen, sind natürlich jetzt auch gerade, wenn man nicht das allerneueste Material haben will, echte Schnapper zu machen. Und das ist gut und das wäre auch mein Tipp, wer im nächsten Frühjahr mit dem Rad fahren will und nicht sagt, ich brauche das wirklich, es muss ein 2026er Modell sein, der wird, wenn er jetzt an so einem tristen, regnerischen Dezember- oder Januartag in den Fahrradladen geht, wird er wahrscheinlich sehr hofiert werden oder sie. Und dann steht das Rad zu Hause in der Garage und ist fahrbereit und wenn der erste Frühlingstag da ist, kann man losknattern. Wenn man dann erst in den Radladen geht, dann wird es wieder voll im Radladen. Also das ist das, was wir immer schon sagen, geht im Januar eure Fahrräder kaufen, dann habt ihr sie, bevor der Frühling kommt. Und das wird in diesem Jahr aus meiner Sicht nochmal spannender.
Das sind sehr gute Räder.
Wobei das auch spannend ist, die Gleichzeitigkeit ist auch spannend. Du hast Kategorien, wo die Lieferfähigkeit im Verhältnis, also wo du sagst, da sagt der Händler, das ist der Preis, das ist das Rad, weil er einfach sagt, ich habe jetzt eins in der Rahmenhöhe, in der Farbe für dich. Ich weiß nicht, ob ich noch eins kriege. So, also wir haben einige Kategorien und einige Neuheiten, wo wirklich auch, wie es so schön immer heißt, im Marketing Preisstabilität herrscht. Und diese Gleichzeitigkeit, dass du in dem einen Bereich des Ladens wirklich, komm, ich mache hier noch ein gutes Preis für ein zweites Rad, nehmen Sie auch noch ein drittes für den Nachbarn mit, ich mache Ihnen einen super Preis. Und an der anderen Ecke sagt man, das ist der Preis. Da haben wir keinen Spielraum. Bei allen sich zu kaufen, ich weiß nicht, wann ich es wieder kriege. Das ist atmosphärisch in einem Fahrradladen, das ist für die Kundinnen, die nachfragen, genauso wie fürs Verkaufspersonal, schon auch eine sehr herausfordernde Situation. Dass sich so das Machtgefüge wirklich, je nach dem, wo man im Laden steht, das Machtgefüge in Anführungsstrichen sehr unterschiedlich sein kann. Ja, was ich erstmal noch sagen wollte, ich will einfach nicht dieser, oh, in der Fahrradbranche, man kann jetzt nur Schnapper machen und dann geht man in den Laden und wundert sich das. Also ich will da so ein bisschen einfach auch die Erwartungshaltung im positiven Sinne dämpfen und sagen, in den Laden gehen, gucken, was einem gefällt, gucken, was man braucht. Und wenn das, was man braucht, in dem Sektor liegt, wo man Schnapper machen kann, ja, dann bitte zugreifen. Es kann aber auch sein, dass man das, was man braucht und will, genau zu den Teilen gehört, die gerade am Markt in einem, ich sag mal, ganz normalen, marktüblichen Menge verfügbar sind. Und da kann man auch schon diskutieren, ob wir wieder in irgendeine Shortage, in irgendeine Lieferschwierigkeit reinschlittern werden. Das ist auch nochmal eine ganz spannende Diskussion, aber das ist eine
Dann gehen wir zum Sport.
Sport.
Endlich. Gunnar, du hast aufgeschrieben, der Gravel.
Und das willst du jetzt wörtlich vorlesen, was ich da hingeschrieben habe? Das war eine Insider. Nein, nein, ich habe, vielleicht sage ich selber, ich habe geschrieben, Gravel-Sport boomt und ich würde jetzt mal sagen, Gravel-Style taumelt. So will ich das mal formulieren.
Tatsächlich wollte ich den zweiten Teil nicht selbst vorlesen, sondern.
Ja, ich hab's ein bisschen härter formuliert in unseren internen Notizen. Aber ich will mal einfach sagen, wir haben früher war Gravel auch so ein bisschen die Rock'n'Roll und die Punk-Attitüde. Und zu sagen, hey, ich fahre zwar sportlich und ich schwitze, aber so Rennen ist nicht meins. Und wir sehen jetzt, dass die UCI und Radsportverwertungsmaschinerie, sage ich mal, das Gravelbike wirklich unter ihre Fittiche oder unter seine, ja, unter ihre Fittiche genommen hat. Das ist einerseits gut, weil es damit auch sehr gut zugänglich wird für die Leute, die eben diese klassischen Radsportmetriken und Logiken und Mechanismen brauchen und wünschen. Umgekehrt wird es damit natürlich, verliert es ein bisschen an Authentizität und Reiz. Genau für die Menschen, die sagten, ja, das war vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich mir eine nicht so tradierte Radgattung gesucht. Insofern findet jetzt so eine gesellschaftliche Frage, wofür fahre ich eigentlich Rad? Für den Spaß oder fürs Laktat oder für den Wettkampf? Dieser Divider, dieser Aufteilung, dieser Mechanismus, der geht jetzt auch einmal durchs Gravel-Segment. Vielleicht sagt die Art, wie ich das beschreibe, auch mehr über meine Engstirnigkeit oder über meine Motivlage, warum ich so viel Freude am Gravelbike hatte. Aber auf der anderen Seite ist das erstmal was, was die Branche und auch die Kategorie Gravelbike jetzt erstmal für sich, ich nenne das mal kulturell verarbeiten muss und sich positionieren muss und die Identitätsfindung machen muss. Und auch jeder Anbieter macht das gerade und muss entscheiden, so mache ich jetzt hier irgendwie Gravelräder für den Ballersport oder mache ich Gravelräder für irgendwie Tourenfahren.
Es gibt ja es gibt jetzt den, ich nenne ihn mal Leistungssport oder Wettkampfsport und dann gibt es ja, dann war ja Gravel eigentlich so den größten Teil der Zeit bisher war, ich sag mal, ein lässiger Freizeitsport, ohne jetzt immer die Höchstleistung im Sinn zu haben. Ich weiß gar nicht, wo der Party-Pace entwickelt worden ist, zum Beispiel, ob das beim Gravel war. Und meinst du, das gibt's nicht mehr?
Das gibt es schon noch, aber das muss man jetzt gucken. Also gerade wird das alles so ein bisschen durchmischt und
Das
muss sich
gibt's
wieder ein
schon noch
bisschen
ein bisschen.
auseinandersortieren. Aber wenn ich es mal salopp sagte, vor 5 oder 10 Jahren waren wir mit dem Gravelbike im Wald unterwegs, hat die Rennradfahrer nicht gesehen, weil die unten im Tal durch die Landstraße geballert sind im Formationsflug. Und die Mountainbiker hast du nicht getroffen, Mountainbikerinnen, weil die irgendwo einen vertrackten Singletrack mit Spitzkehren runtergehackt sind. Und du warst auf der Forstautobahn oder auf einem etwas schmaleren Wanderweg, warst du als Gravelbiker relativ alleine. Jetzt ist da auch richtig viel los, was ich erstmal auch okay finde, soll ja jeder machen. Nur da fahren halt Leute jetzt Rennradrennen, sage ich jetzt mal gefühlt, auf dem Forstweg. Und auch daran muss sich wieder so ein Habitat gewöhnen mit allen, oder so ein Biotop oder wie man das nennen will. Da sind Wanderer, da sind Hundeausführende, da sind Reiter, da sind Mountainbiker, da sind Gravelbiker. Und da ist ein neuer Akteur, der mit einer eigenen Dynamik, sage ich mal, das Terrain bespielt, benutzt, durchquert. Und da müssen sich erstmal alle dran gewöhnen. So.
Bin ja nicht so der Dropbar-Typ, deswegen kann ich da nicht ganz so viel mitreden, außer dass ich mir das Ganze angucke. Und ich hatte so den Eindruck, dass das Gravelrad auch bei Pärchen und Grüppchen sehr beliebt ist, einfach um mal einzusteigen und eben keinen Stress zu haben, sich schöne Klamotten zu kaufen, gut auszusehen und aber eben keinen Leistungsdruck zu haben. Ist es jetzt vielleicht so, dass man sich wieder überlegen muss, kann ich das überhaupt? Ist das was für mich? Oder kann man immer noch losziehen und boah, das Rad ist hübsch, da passe ich halbwegs drauf, da fahre ich mal eine Runde, wir fahren zu zweit, zu dritt und gehen dann ins Café damit. Also so dieses, ich hatte das so entspannt und irgendwie so ja, so süß auch zum Teil, fand ich. Ich beobachte Leute, auf meinem Arbeitsweg habe ich dann auch so Gravel-Grüppchen gesehen, die geübt haben, wie sie aus ihren Pedalen kommen und so. Das fand ich sehr schön.
Ach, das gibt's ja auch immer noch. Aber gleichzeitig gibt es halt auch einen Gravel-Sport mit sehr klaren Narrativen. So. Also ich glaube, dass ich als jemand, der eher vom Bikepacking, eher von dieser nicht Roadie-Mentalität kommt, sage ich mal, dass ich mich jetzt einfach dran gewöhnen muss, dass sich da ein Spielfeld und ein Genre verändert. Und für viele wird's, wie gesagt, wird's jetzt erst richtig greifbar, adressierbar, zugänglich. Und andere sagen, why, da biege ich mal lieber ab. Also es ist ganz normale kulturelle Evolution, die da stattfindet. Aber ich finde sie im ureigentlichen Wortsinne bemerkenswert. Es ist wert, das zu bemerken, dass das passiert. Und du hast es richtig beschrieben. Gravelbike war eine lange Zeit lang dies. Naja, Mountainbike, Rennrad, du kannst dir nicht entscheiden, aber du willst sportlich fahren, nimm Gravelbike, kannst du alles mitmachen. Und die einen haben immer schon gesagt, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Und die anderen haben gesagt, perfekt, irgendwie Schweizer Messer, kann ich alles mitmachen. Und es war von Anfang an klar, dass du mit einem Gravelbike kein Mountainbike-Rennen gewinnst und mit einem Gravelbike kein Rennradrennen gewinnst. Aber du kannst zügig auf der Straße fahren und bist erstaunlich geländegängig. So, und jetzt gibt es halt Gravel-Events, die dann genau für diesen Querschnitt ausgelegt sind. Aber du kannst trotzdem weiter mit deinem Flanellhemd und drei Kumpels oder Kumpelinen irgendwie am Samstag eine gemütliche Tour von irgendwie Ausflugslokal zu Ausflugslokal machen. Und dabei irgendwie mal zügig fahren, mal langsam fahren und irgendwie mal anhalten, um mit deiner analogen Leica noch ein paar Fotos zu machen, um es jetzt mal ein bisschen zu karikieren. Also das ist doch, ich meine, Fahrrad ist das, was du daraus machst. Interessanter finde ich den anderen Punkt, den ich als Red Bull Rampage noch aufgeschrieben, mit wirklich radikal schweren Unfällen dieses Jahr einmal mehr. Und wo man auch wirklich fragt, ob eine Sportart die Grenze des Machbaren erreicht hat. Also da wird so wirklich an den physikalisch-menschlich, in jeder Kategorie an den Grenzen dessen gefahren, geflogen, gehüpft, was möglich ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das einen aus der Kurve haut oder eine, einfach so gegeben ist, dass es fast zwangsläufig passiert und das mit einer kinetischen Energie, also mit einer Energie, mit einem, dass dann auch wirklich es nicht bei kleinen Schürfwunden bleibt. Das hat sich in gewisser Weise auch vielleicht so weit von dem entkoppelt, was normale Menschen mit einem Mountainbike tun können, dass das zwar auf so einer Todessehnsuchtsebene noch interessant ist anzugucken, aber auf so einer Inspirationsebene, guck mal, das mache ich auch, Ebene, ist es komplett disconnected in meiner Wahrnehmung. Und ich merke, dass selbst eingefleischte Mountainbikerinnen, die ich so kenne und auch Rampage-Fans, so eine Sättigung haben und sich auch so fragen, ob man sich das noch angucken muss beim nächsten Mal.
So, die Rampage war dieses Jahr tatsächlich stockiert. Und nachdem ja vor Jahren, es gab ja mal diesen Trend vor ein paar Jahren, überall irgendwie beim Rampage Gerüste aufzubauen, damit man wahnsinnig hoch, wahnsinnig viele Meter über irgendwelche Canyons drüber springen kann, dann wurde das alles wieder abgebaut und jetzt buddeln sie andere Sachen hin. Und das Problem ist, dass diese Slopestyle-Tricks, also was man sonst eben im Dirtpark macht oder tatsächlich eben auf solchen speziellen Strecken, also irgendwo doppelte Rückwärtssaltos zu springen und Tailwhips, Barspins, alles, ist nichts Außergewöhnliches, dass man das zwingend jetzt auf solchen Strecken macht, wo, wie du sagst, diese Todessehnsucht daneben einfach, wo es 100 Meter runter geht. Das ist ein bisschen fragwürdig, ob man Menschen sowas verbieten kann. Schwierig, wie das zu stoppen
Na, am
ist,
Ende
weiß ich
ist,
nicht.
am Ende ist total einfach zu stoppen. Die
Es ist
Währung
ein Irrsinn
heißt
gewesen.
Reichweite. So, also wenn ich es mir nicht angucke, wenn ich es wegignoriere, dann so. Und wenn es mir viele gleich tun, also wenn keiner mehr guckt, wird Red Bull das nicht mehr machen. So. Und umgekehrt, dass die Akteurinnen, die dabei sind, sagen, oh, wenn ich hier die beste Session des Jahres fahre, dann bringt mir das am meisten Reichweite. Ja, dann ist es auch klar. Also ich glaube, da haben wir als Rezipientin einfach auch eine Verantwortung. Das ist ja wie, wenn man immer sagt, boah, dieser Fußball, das ist so teuer und dieser Millionensport. Ja, wenn ich ihn gucke, bin ich Teil davon. Punkt. Wenn ich nicht will, dass da so viel Geld bezahlt wird, dann muss ich, sobald Fußball kommt, den Fernseher ausmachen, Radio ausmachen, die Zeitung nicht gucken und nicht hingehen. Also das ist ja am Ende ist es der Einsatz gegen Reichweite. Also da wird kein Unternehmen oder die wenigsten machen das auf Dauer, wenn es sich nicht für sie in ihrer Strategie rechnet. So, und über die Rolle von Red Bull ist, das ist ja ausreichend bekannt. Da gibt es ja diese super Doku über diese Wingsuit-Flieger. Also super finde ich ein schwieriges Wort an der Stelle. Eine sehr erklärende über die mindestens ambivalente Rolle, die Red Bull da einnimmt und die Mechanik, die sie da aufbauen. Und trotzdem ist es ja schwierig, weil ich leite einfach direkt über zu dem nächsten Punkt Triathlon, Iron Man, Iron Woman. Die waren jetzt einige Jahre, waren die Weltmeisterschaften ja getrennt.
Ja.
Und jetzt, glaube ich, nächstes Jahr starten sie wieder am gleichen Tag auf Hawaii. Oder ich glaube auf Hawaii wieder. Und da gibt es ja auch beide Positionen. Da gibt es ja die totale Gleichzeitigkeit. Mhm. Oder drei Positionen. Die einen sagen, oh, irgendwie, dass Frauen sagen, hey, das Frauenrennen geht immer unter, weil immer alle gucken auf die Männer. Die anderen sagen, nee, also wenn wir sind vielleicht nur der Beifang, aber das ist immer noch mehr, als wenn wir alleine den Sport machen. Und dann gibt es die Age-Grouper-Teilnehmenden, die sagen, ey Leute, dieses ist unbezahlbar geworden, wenn wir so viele Akteure am gleichen Wochenende oder in der gleichen Phase dort vor Ort sind. Das ist einfach unbezahlbar, weil irgendwie die Bettenanzahl der Hotels und sonst wie alles ist limitiert. Und wir fallen da einmal im Jahr ein, ansonsten ist da tote Hose das Jahr über, ein paar Hochzeiten und das war's, um es mal zu überspitzen. Aber beim Ironman ist da Halligalli und dann ist das so ein bisschen wie eine Messe in Frankfurt. Dann sind die Hotelpreise halt echt teuer. Wie löst man das auf? Erstmal benennt man es und kann sagen, guck mal, so ist die Problemstellung. Ich persönlich aus einer Rezipientensicht und ich gucke den Ironman eigentlich jedes Jahr die Übertragung und setze mich aufs Sofa und bei Chips und Bier hätte ich fast gesagt und gucke, wie die ächzen und schwitzen. Und ich fand das immer super, dass zwischen Herrenrennen und Frauenrennen geswitcht werden konnte. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe in den letzten Jahren, als es getrennt war, nie das Herrenrennen verpasst. Aber ab und zu habe ich es wirklich verpasst, dass das Damenrennen war. Weil die Allgegenwart des Ironmans für die Damen zumindest in meiner Bubble noch nicht gegeben ist. Ich weiß, dass ich da natürlich eine Verantwortung hätte und selber sicherstellen könnte, dass ich es mitbekomme. Aber viel einfacher ist es doch, wenn es einfach am gleichen Tag ist und ich kriege beides irgendwie zur gleichen Zeit geboten. So, also ich bin ganz klar, trotz aller Schwierigkeiten, die das für viele Sachen bedeutet, ich finde es super, dass das zeitgleich stattfindet. Insofern freue ich mich auf nächstes Jahr.
Ja, also da, die Sache, dass du mit den Age-Groupern, so, das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Wo trennt man? Man könnte auch die Brillenträger von den anderen an einem anderen Tag fahren lassen. Also je mehr Menschen teilnehmen wollen, desto enger wird es halt an dem Ort. Zurück zu den Frauen. Bei der Red Bull Rampage zum Beispiel, da gab es ja in den letzten Jahren auch eine Entwicklung, dass auch die Frauenwettbewerbe immer mehr in die Medien also übertragen worden sind und angeguckt worden sind, unabhängig davon, was man jetzt von der ganzen Veranstaltung hält. Das finde ich schon sehr wertvoll, dass das gemacht wird. Und wie war denn das dieses Jahr bei der Tour de France?
Na, da ist noch eine krasse Asymmetrie. Also die Tour de France der Frauen ist viel kürzer, viel kleiner, in jeder Kategorie kleiner. Aber sie ist da und sie findet wieder statt und sie wächst.
Die war zeitlich, glaube ich, direkt im Anschluss, oder? Ich glaube, irgendwie ein paar Tage danach, glaube ich, sodass man direkt nach weiter gucken konnte, oder?
Ja.
Also, und ich finde, das hilft der Sichtbarkeit.
Ja, also Tour de France der Damen wegen mir gerne auch dreiwöchig. Ich fände es super. Das ist ja sowieso komplett auch, das ist ja wie Rampage. Also ich meine, was da die Damen wie die Herren machen, ist so weit weg von dem, was man selber tun kann auf dem Rennrad. Also so dieses Identifikation, ich meine, insofern ist doch super. Sollen die doch da auch 3 Wochen rumknattern und sonst es bitte auch jeden Tag übertragen, weil Tour de France läuft bei uns auch im Büro den ganzen Tag der Herren und wenn die der Frauen übertragen wird, ja, ist doch super. Gucke ich auch. Ich bin dafür. Ich bin dabei.
Okay, ich würde sagen, weil sie auf Weihnachten zugeht, mach mal doch noch mal so was Winterliches. Was kann man lesen? Was kann man schauen? Gibt es Neuigkeiten oder Entwicklungen bei fahrradrelevanten Medien?
Ja, ich habe das Fausto-Magazin aufgetan. Das ist ein Printmagazin aus den USA, das so ein bisschen im Rouleur-Style, Fahrstil-Style ist, was ich aber ganz schön daran finde, weil die das natürlich trotzdem auf eine amerikanische Art jessen, sage ich mal. Und die ist ja dann doch nochmal anders. Und das ist also im besten Sinne solider fahrradunterhaltender Fahrradprintjournalismus. Habe ich direkt abonniert. Das kommt, die versuchen da eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Ich bin mal sehr gespannt. Interessanterweise haben sie jetzt auch so ein paar Formatspiele reingemacht. Die ersten Ausgaben waren sehr nah an der A5 dran. Jetzt kommt so was Tageszeitungsmäßiges. Das fand ich aus einer Sammelperspektive ein bisschen irritierend, aber aus einer blattmacherischen Perspektive natürlich super inspirierend. Also Fausto Magazin. Ja? Und natürlich, der Name kommt von Fausto Coppi, einem der legendärsten Radsportler der 50er Jahre, sage ich mal. 30er bis 50er Jahre, je nachdem, wie man ihn einbucht. Bei 50er, 60er, glaube ich eher. Oh, jetzt wird es gefährliches Halbwissen. Ich bin erst. Ja, Fausto Magazin einfach mal googeln und dann kann man das buchen und dann schicken die einem das auch übers Wasser.
Okay. Germany, Euro. Sieht schön aus.
Aber
Es
ich
hat auch
natürlich, das
was für
muss ich
den
jetzt
Coffee
natürlich
Table.
kurz sagen, also die Eingangsvoraussetzung in Deutschland ist natürlich, das ist nur interessant für Leute, die ihr Fahrstil-Abo schon haben und jede Ausgabe fertig gelesen haben. Also erst dann muss man in die Ferne schweifen. Logisch, ich wollte es mir nochmal
Eh
sicherheitshalber
klar,
gesagt.
dann kann es ja weitergehen, ja. Ich habe was nicht neu, aber ich freue mich darüber, dass es sich hält und anscheinend auch wächst. Nämlich immer noch bin ich Abonnent, sondern ich bin Mitglied vom Escape Collective. Kennt ihr auch, oder? Das ist ja entstanden, oder die meisten der Leute, die das machen, die waren vorher bei irgendwelchen Online-Medien oder Zeitschriften, die, naja, es mit der Trennung von Werbung und Inhalt und redaktionellen Inhalt nicht so genau genommen haben, wenn man das so sagen kann. Und das Thema, und die sind finanziert von den Mitgliedern und machen keine Werbung und arbeiten transparent und richten ihr Augenmerk, so sagen sie, darauf, was die Mitglieder interessiert und nicht das, was die Werbetreibenden interessiert. Und da sind sie bei mir auch ganz gut angekommen. Nur als Beispiel, Thomas, ich habe dir den Artikel mal geschickt, oder? Über über die CO2-Bilanz von Carbon und Aluminium in der Fahrradproduktion.
Ja, du hast ihn mir geschickt, das stimmt, aber ich hatte irgendwie, habe es nicht geschafft, ihn zu lesen. Aber auf jeden Fall gute Idee.
Also das ist nur eine Facette. Ich weiß nicht, wie viel Zeichen der hat. Vielleicht 30.000 Zeichen oder so Artikel, der wirklich sehr tief reingeht in das Rabbit Hole Fahrradrahmenproduktion. Und genauso, und die sind sehr, also begleiten Fahrradrennen, also Rennrad, ist der Schwerpunkt. Dann machen sie aber auch Mountainbike. Und ich finde das für mich, ich habe mir auf meinem iPhone habe ich das als Bookmark auf dem Homescreen gelegt.
Das ist ein Statement.
Okay, Thomas, hast du noch was? Lesen, schauen, Videos, Papier?
Gerade tatsächlich nichts.
Okay. Haben wir noch? Hast du noch mehr Tipps,
Gunnar? Nee, also rausgehen, fahren.
Das ist ein super Tipp, ja. Da habe ich nämlich zum Rausgehen und Fahren für den Winter einen super Tipp für Mountainbiker.
Ja.
Darf ich den noch loswerden?
Bitte.
Schutzbleche hinten.
Also ich bin Fender sexuell. Also.
Ja, aber es gibt für vollgefederte Mountainbikes gibt es mittlerweile hervorragende Schutzbleche, die meiner Meinung nach sogar ziemlich cool aussehen, die man sich hinten auf die Schwinge mit dicken Klettbändern draufklemmt und dann bleibt die Hose sauber, ne? Und man kann, es macht viel mehr Spaß, das Fahren im Winter.
Das wäre ein schönes Geschenk.
Also Schutzbleche sind immer super.
Das weiß ich nicht. Da muss man mal aufpassen, weil das ja vorne sind sie ja mittlerweile Standard am Mountainbike und dann.
Also mein Tipp wäre, schönes T-Shirt kaufen, da hinten den braunen Streifen drauf machen, das als Gutschein für Schutzbleche zu Weihnachten verschenken. Und dann kann man das T-Shirt waschen, dann hat man ein schönes Fahrrad-T-Shirt und kann mit dem Budget des Menschen in einen Fahrradladen gehen und sich gute Schutzbleche besorgen.
Ah, perfekt.
Schutzbleche sind King oder Queen oder beides. Ich bin ein großer Schutzblech-Fan.
Ja, ist eine tolle Erfindung, finde ich auch.
Und ich glaube, die sind mittlerweile auch nicht mehr geächtet, oder? Unter sportlichen Rennrad- und Gravelfahrers.
Das ist mir komplett egal. Ja, es ist mir auch egal, weil wenn ich fahre irgendwie, also es geht ja immer um Brutto-Netto. So. Und was man an Putzzeit spart durch Schutzbleche und was man irgendwie das Material länger hält, die Klamotten, alles ist besser mit Schutzblechen. Hätte ich fast gesagt, sobald es nass und matschig wird. Sofern man die richtigen hat und natürlich muss man beim Fahren ein bisschen aufpassen, dass man logisch gibt es auch ein paar Gefahrenquellen, die aus Schutzblechen entstehen. Da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Aber prinzipiell würde ich sagen, alles ist besser mit Schutzblechen.
Weiß nicht, vielleicht könnte man das sogar als Titel für unseren Podcast nehmen.
Ja? Ich hatte es befürchtet.
Warum nicht?
Mal überlegen. Also, ich denke, wir haben ein paar Sachen zusammengefasst und ein bisschen nach vorne geguckt. Fehlt euch noch irgendwas?
Ja, wir haben natürlich 1000 Sachen nicht besprochen, aber das ist so okay, wäre ja auch schlimm, wenn man 365 Tage mal eben so eindampfen könnte. Aber ich sag mal so, zumindest die viele in der Branche freuen sich auf die nächste Saison. So, und alle freuen sich jetzt darauf, wenn bald der Frühling anfängt. Außer natürlich die FatbikerInnen. Die wollen noch ein bisschen, und die Cyclocrosserinnen, die wollen natürlich noch ein bisschen, die einen wollen noch ein bisschen Schnee, die anderen noch ein bisschen Matsche. Aber prinzipiell so als Mehrheitsmeinung sage ich jetzt mal, wir freuen uns alle auf die Fahrt.
Bin dabei. Vielen Dank, dass du uns besucht hast, Gunnar. Und wir freuen uns nächstes Jahr, uns wieder in echt zu sehen dann auch, ne? Vielleicht bei gutem Wetter.
Da gehen wir schwer von aus.
Dann wünschen wir allen Höris tolle Feiertage und einen guten Start ins neue Fahrradjahr. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr, ne?
Genau, im Januar wieder. Und auch ich wünsche natürlich schöne Feiertage. Und wer jemand was schenken möchte, der schenkt. Wer nicht schenken will, der schenkt nicht. Genießt die Zeit.
Schenkt euch alle eine schöne Radausfahrt. In diesem Sinne, danke euch und einen guten Rutsch zum Jahreswechsel und ansonsten immer Top-Traktion.
Ja.